Auch neidisch, weil ich eben nicht mitsingen durfte. Da habe ich euch beneidet, dass ihr von der Herrlichkeit des Herrn singen durftet und ich durfte nur brummen. Denn das ist so wunderbar, dieses Thema, dass man wirklich in Jubel ausbrechen muss. Und wenn so schöne Lieder sind zu diesem Thema, möchte ich mitsingen und mitjubeln. Die Herrlichkeit Gottes. Es soll heute um Johannes 1, Vers 14 gehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, an diesem Thema, ich werde heute nur dran etwas kratzen können. Nicht mehr. Aber ich möchte dran arbeiten mit euch. Und möchte euch Mut machen, das Thema weiter zu verfolgen für euch. Das Predigtmanuskript wird im Internet sein, könnt ihr haben. Denn das ist so wunderbar, sich mit der Herrlichkeit Jesu, mit der Herrlichkeit Gottes zu beschäftigen. Ich lese uns aus Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Da heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wir beten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns heute Morgen deine Herrlichkeit zeigst. Wir möchten dich bitten, dass wir mehr verstehen, erfassen, begreifen, wie du bist. Segne uns, Herr. Amen. Wir haben schon in der Textlesung gehört, dass der Mose die Herrlichkeit Gottes sehen wollte. Zweites Buch Mose, Exodus, Kapitel 33. Da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Mose aber antwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Es hatte ihm offenbar nicht genügt, dass er Gnade gefunden hat vor Gott. Das ist doch schon so viel. Es hat ihm auch nicht genügt, dass Gott ihn mit Namen kennt. Auch das ist so viel. Gott kennt mich mit Namen. Ich bin sein Eigentum. Er wollte Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Größe und Heiligkeit sehen. Er wollte Gott von Angesicht zu Angesicht erkennen. Es hatte Mose auch nicht genügt, schauen wir in Vers 11 in diesem Text, dass er mit Gott umgehen konnte, ganz vertraut, wie mit einem Freund. Ganz tolle Gottesbeziehung. Aber Mose hat gemerkt, da ist doch noch mehr. Er wollte mehr von Gottes Herrlichkeit sehen. Und wie hat Gott dem Mose geantwortet? Ich will all meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 34, Vers 6, da ruft Gott selber das aus, proklamiert das, verkündet das. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Gibt es eine schönere Antwort auf die Bitte des Mose, wenn er Gottes Herrlichkeit sehen will? Ja, es gibt noch eine größere Antwort auf die Bitte des Mose. Gottes Herrlichkeit sehen zu dürfen. Das Wort wurde Fleisch. Jesus wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das ist Jesus, das ist Gott selbst. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort, das da Fleisch wird, Jesus, der da Fleisch wird, ist Gott, der Mensch wird. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Wörtlich steht da, er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Sein Zelt. Das erinnert uns an im Alten Testament an das Zelt der Begegnung. Wir lesen in unseren Bibelübersetzungen meistens Stiftshütte. Der Ausdruck Zelt der Begegnung ist viel, viel treffender. Warum? Weil da begegnen sich Mensch und Gott. Es geht nicht in erster Linie um Opfer und um Kultus und alles Gute, was Gott angeordnet hat. In erster Linie geht es darum, dass durch den ganzen Kult der Mensch Gott begegnen kann. Das Zelt der Begegnung. So schlägt Gott, als er Mensch wird, quasi ein Zelt der Begegnung hier auf. Bei der Stiftshütte des Mose, wie auch beim späteren Tempel, ging es darum, dass ein sündiger Mensch Gott begegnen kann. Und zwar ohne vor dieser Größe und Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes vergehen, sterben zu müssen. Wer Gott in seiner Herrlichkeit sieht, das haben wir gehört in der Textlesung, der muss sterben. Aber Gott hatte eine Möglichkeit geschaffen, wie man zu ihm kommen kann, ihm begegnen konnte. Wir sahen seine Herrlichkeit, das war doch der Herzenswunsch von Mose gewesen. Das wollte er. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und diesen Wunsch hat Gott selbst erfüllt, indem Jesus Mensch wurde und unter uns Menschen wohnte. Ein Zelt der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und dadurch sahen wir Jesu Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Es ist so unübertroffen ausgedrückt, was wir da gesehen haben. In Kolosser 2, Vers 9, da heißt es, in Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Könnt ihr das verstehen? Also ich kann es eigentlich nicht fassen. In Jesus, als er hier unter uns gewohnt hat, da wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier im Text steht, die Herrlichkeit von Jesus ist eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Ich nehme an, da ist jeder, der den Text schon mal gelesen hat, drüber gestolpert. Eingeborener, was ist denn ein Eingeborener? Dieses Wort hat sich bei uns in der Bedeutung etwas gewandelt. Gemeint ist, übersetzen wir es doch besser so, ein Einzigartiger. Jemand, der völlig anders ist, einzigartig im Vergleich zu allen anderen. Eine Herrlichkeit des Einzigartigen vom Vater. Jesus als der Sohn Gottes ist wirklich einzigartig, unvergleichlich, so wie es in einem Lied auch heißt. Diese Herrlichkeit Jesu, die ist vom Vater. Das heißt ja auch in Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Da wären wir eigentlich hoffnungslos. Wenn niemand Gott gesehen hat, wie sollen wir diese Herrlichkeit sehen? Aber dann geht es weiter in Vers 18. Der einzigartige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Ja, durch Jesus, denn er kennt Gott. Er hat uns Aufschluss gegeben, wie herrlich Gott ist. In Johannes 14 fragt der Philippus, zeige uns den Vater. Und was antwortet Jesus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Da kommen wir langsam der Herrlichkeit etwas näher. Wenn wir Jesus, so wie er hier unter uns gewohnt hat, anschauen, dann sehen wir den Vater im Himmel. Und dann beginnen wir, diese Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und mich hat auch beschäftigt, dass hier in Johannes 14 nicht steht, wer mich sieht, der sieht etwas vom Vater, so ein bisschen vom Vater. Wäre ja schon viel, ein bisschen. Sondern Jesus sagt, wer mich sieht, wer Jesus anschaut, der sieht den Vater. Und damit ist diese Herrlichkeit gemeint. Als Jesus Mensch geworden war und unter uns lebte, wir brauchen noch eine Folie weiter. Ja. Als Jesus Mensch geworden war und unter uns lebte, da sahen wir Gottes Herrlichkeit. Wie sah das, wie sieht das konkret aus? Ein erster Punkt, wir sehen Gottes Herrlichkeit bei der Geburt Jesu, Weihnachten. Da heißt es in Lukas 2, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, zu diesen Hirten, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und dann in Vers 14, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Das muss eine unfassbare Herrlichkeit gewesen sein, über dieser Szene, wie dieses kleine Kind in der Krippe liegt. Gott ist Mensch geworden. Was für eine Herrlichkeit. Habt ihr euch an Weihnachten auch schon so gewöhnt? Wir haben ja mehr oder weniger viele Weihnachten hinter uns. Man kann sich nie dran gewöhnen. Sondern es müsste eigentlich immer so wie in Lukas 2, Vers 9 heißen, sie fürchteten sich sehr. Weil das ist so groß, diese Herrlichkeit, dass Gott Mensch wird. Da war quasi der Himmel offen und die Herrlichkeit Gottes ist erschienen in diesem Geschehen von Bethlehem von vor über 2000 Jahren. Da heißt es in Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, ist in die Welt gekommen. Das ist das, was hier geschieht. Da kommt Licht Gottes, Herrlichkeit zu uns. Diese Herrlichkeit war so groß, die war nicht nur zum Staunen, lesen wir, die war zum Fürchten. Zweitens, wir sehen Gottes Herrlichkeit durch die Wunder, die Jesus tut. Das fängt an im Johannesevangelium bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus Wasser in Wein verwandelt. Johannes 2, Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Bisher war Jesus nicht bekannt. Und jetzt tritt er in Erscheinung mit dem ersten Wunder und da geht es um seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes, die sogar hier Wasser in Wein verwandeln kann. Und die Reaktion, seine Jünger vertrauten ihm, glaubten an ihn. Wenn wir von der Herrlichkeit Gottes merken, dann erkennen wir, wer er ist, wie er ist und das weckt Vertrauen. Die Auferweckung des Lazarus, das ist eine von drei Totenauferweckungen bei Jesus. Da heißt es in Johannes 11, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichkeit Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und Jesus sagt dann, habe ich es dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was muss das für eine Herrlichkeit gewesen sein, als Lazarus, der im Grab schon verwest war, gerochen hat, steht im Text, rauskommt und man merkt, Das offenbart wirklich Jesu Herrlichkeit, seine Allmacht, seine lebensspendende Kraft. Und auch hier ist die Reaktion, Menschen gewinnen Vertrauen zu Jesus wegen seiner Herrlichkeit. Es gibt noch eine andere Reaktion auf die Herrlichkeit Jesu, die sich in Wundern zeigt, eine andere Reaktion. Da war der Petrus und die anderen, die waren Fischen, hatten die Nacht über gearbeitet und nichts gefangen. Und Jesus sagt, werft nochmal das Netz aus. Und Petrus sagt, also du scheinst nicht gerade ein Fachmann für Fischen zu sein, Herr, aber weil du es sagst, will ich es tun. Weil da fängt man nichts zu dieser Zeit, das weiß der Petrus ganz genau. Und es werden so viele Fische gefangen, dass das Boot zu sinken droht. Da ist eine Herrlichkeit Jesu zu sehen, die bei Petrus folgende Reaktion hervorruft. Lukas 5, Vers 8. Aber als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Habt ihr euch an die Wunder Jesu schon so gewöhnt? Irgendwie, so geht es mir, droht sich das manchmal ein bisschen abzunutzen. Wenn man zum so und so vielten Mal sie gelesen hat oder auch zum so und so vielten Mal darüber geredet hat, gepredigt hat oder sonst weitergegeben. Das darf nie eine Abnutzung sein, sondern die Reaktion des Petrus auf die Herrlichkeit Gottes, die sich gerade auch in diesen Wundern zeigt, die möchte ich mir erhalten. Es ist ein Erschrecken, es ist ein Staunen und es zeigt die Größe Jesu. Drittens, wir sehen etwas von Gottes Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung. Da ist ja Jesus mit dreien seiner Jünger oben auf diesem Berg und dann heißt es in Lukas 9, Vers 30, zwei Männer redeten mit Jesus, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und im Paralleltext in Matthäus 17 heißt es, er, also Jesus, wurde vor ihnen verklärt, also verwandelt, nahm ein anderes Aussehen an. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Da ist der Himmel offen und der Vater im Himmel sendet aus dem Himmel etwas an Herrlichkeit. Und er bestätigt seinen Sohn, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Petrus im zweiten Petrusbrief erklärt uns das folgendermaßen. Das weiß ich nicht. Ja, haben wir Folie. Da schreibt Petrus, wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Augenzeugen, die haben das gesehen, diese Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, seine Majestät. Denn Jesus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Da gibt der Vater im Himmel eine Bestätigung für die Ehre und die Herrlichkeit Jesu. Was für ein gewaltiges Gotteswort, wo es heißt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Da kommt ein Stück Himmel, ein Stück Herrlichkeit auf die Erde. Als der Vater in seiner Herrlichkeit bestätigt, Jesus ist mein Sohn, den ich liebe. Viertens. Und das ist jetzt fast ein Bruch zu dem, was ich bisher gesagt habe. Kommen wir zu einer ganz anderen Nuance. Jesus gab uns von seiner Herrlichkeit. Ihr könnt mir nachher sagen, ob das in die Reihe passt. Wir sind in Johannes 17, sogenanntes hohepriesterliches Gebet, wo Jesus recht kurz vor seinem Ende mit dem Vater im Himmel ganz intim betet. Da heißt es, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Da redet Jesus von der Einheit zwischen ihm und dem Vater. Ein Thema, was ja immer wieder kommt. Der Höhepunkt sicherlich, Johannes 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Aber hier ist dann eine Aussage, die mich wirklich nachdenklich stimmt und ein Stück weit eigentlich irritiert, wachrüttelt, herausfordert, in Frage stellt. Das sagt Jesus, ich habe die Herrlichkeit, Vater, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Seid ihr euch bewusst, dass uns Jesus von seiner Herrlichkeit gegeben hat? Also mir war das nicht so bewusst, obwohl ich die Stelle eigentlich auswendig kenne. Da hat Jesus Herrlichkeit vom Vater empfangen und gibt sie an uns weiter. Welche Herrlichkeit? Dass wir eins sein sollen, eine Einheit sein sollen. Da fühle ich mich auf der einen Seite wirklich ertappt. Ertappt auch euch gegenüber, wo ich nicht immer eine Einheit sehe und lebe. Ich habe auch gemerkt, ich sehe eher, wo ihr untereinander nicht die Einheit habt, als wo ich nicht die Einheit zu euch habe. Und ich vermute, es geht euch auch so. Und da bin ich getroffen. Denn wir sind an dem Punkt, dass Jesus uns seine Herrlichkeit gibt. Und wie kann ich dafür sorgen, dass nichts zwischen uns steht, wir hier als Gemeinde Jesu, untereinander, damit Gottes Herrlichkeit ja nicht einfach verpufft. Einheit. Und über das Ziel dieser Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben ist, habe ich vor 2 Wochen bei meiner letzten Predigt geredet. Daran soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Die Welt soll nicht aufgrund unserer guten Worte, und das sind gute Worte, glauben, dass Jesus Mensch geworden ist und wir seine Herrlichkeit sehen. Die Welt soll auch nicht anhand unserer Missionsprogramme und was wir alles haben, glauben in erster Linie. Sondern die Welt soll Jesu Herrlichkeit sehen, wenn wir eins untereinander sind. Das ist bei aller Überraschung doch eine ganz gewaltige Verheißung, oder? Eine ganz tolle Verheißung, die uns Gott da gibt. Ich habe euch meine Herrlichkeit gegeben, ihr könnt und werdet eine Einheit sein. Und das ist gleichzeitig auch natürlich Auftrag, an dieser Einheit zu arbeiten. Durch Bereinigung von Konflikten, durch Gemeinschaft untereinander, zusammen Jesus nachfolgen, gemeinsam ihm dienen und so weiter. Fünftens und letztens. Wir sehen Gottes Herrlichkeit durch Golgatha, durch das Kreuz und durch Jesu Platz zur Rechten Gottes. Jetzt kommt für mich der Höhepunkt. Es heißt in Johannes 12, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Ja, wir sind relativ kurz vor Tod und Auferstehung Jesu und dann geht's doch in den Himmel, oder? Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Aber dann geht dieser Text weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das gehört zusammen und nicht auseinander. Das ist eine Einheit. Jetzt kommt die Stunde, dass ich verherrlicht werde. Wodurch? Indem ich sterbe. Indem ich sterbe. Jesus wird von Gott verherrlicht, indem er am Kreuz stirbt. Wahrscheinlich die meisten von uns kennen Johannes 21, dreimal die Frage Jesu an den Petrus, liebst du mich? Und dann geht es weiter. Jesus kündigt dem Petrus an, welchen Tod er sterben muss. Und dann heißt es in Johannes 21, Vers 19, dies aber sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod der Petrus Gott verherrlichen werde. Die alte Kirche überliefert uns, dass Petrus gekreuzigt worden ist. Mit diesem Tod hat Petrus Gott verherrlicht. Durch die Kreuzigung wird Jesus verherrlicht. Und er verherrlicht Gott. Nirgends zeigt sich Gottes Herrlichkeit mehr als hier, wo Jesus stellvertretend für uns Sünder ans Kreuz gegangen ist. Da zeigt sich die Herrlichkeit am deutlichsten. Welch Herrlichkeit der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit und des Erbarmens. Und dann kommt dieser letzte Schritt, den ich schon angedeutet habe, Johannes 17, Vers 5, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da geht Jesus zurück zum Vater und bekommt dort die Herrlichkeit wieder, die er von Anfang an hatte und die er doch zum Teil zurückgestellt hat, als er Mensch geworden ist. Dort ist Jesus Christus zur Rechten Gottes und regiert als König. Herrlichkeit. Kommen wir zum Schluss. Ich finde, diese Herrlichkeit Jesu, wir sahen seine Herrlichkeit, diese Herrlichkeit Jesu ist nirgends besser ausgedrückt als in Philipper 2. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde ein Mensch wie wir. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesu Herrlichkeit zeigt sich besonders in seiner Bereitschaft, sich selbst zu erniedrigen, der Diener von uns allen zu werden. Und Jesu Herrlichkeit zeigt sich in seinem Tod am Kreuz. Deshalb hat ihm Gott den höchsten Platz gegeben. Lasst uns beten. Herr, deine Herrlichkeit ist so groß, aber du hast sie uns gezeigt, Herr, indem du Mensch geworden bist, indem du unter uns gelebt hast. Wir durften dich sehen und wir dürfen dadurch den Vater sehen, die Herrlichkeit Gottes. Du hast uns gezeigt, was Herrlichkeit bedeutet. Deine Allmacht, wie du Wunder tust, deine Liebe, deine Demut, deine Selbsterniedrigung, dein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz. Darum hat dir der Vater eine Herrlichkeit gegeben, heute im Himmel, die über alle Maßen groß ist. Du hast den höchsten Platz. Wir wollen dir danken, dass wir von dieser Herrlichkeit etwas erkennen können, mehr und mehr dich kennenlernen und dadurch Gottes Herrlichkeit in unserem Leben erkennbar und sichtbar wird. Wir möchten dich bitten, dass wir wirklich deine Herrlichkeit suchen, jeden Tag, immer wieder und mehr von dir erkennen. Amen.